Hallo da draußen, hier sind wir wieder vom Chromatics Playground Podcast. Es ist der Sommer 2023 und wir sind raus aus der Sommerpause, zurück im neuen Format. Und ich freue mich riesig, wir haben heute einen Special Guest bei uns hier im Studio, bei uns in Dresden, in unseren heiligen Hallen. Das ist Jan Schmiedgen. Wir kennen uns schon eine ganze Weile. Wir sind Schulkumpels. Wir haben irgendwie denselben Background, das ist Graffiti, da kommen wir her. Da werden wir heute auch mal einsteigen in unser Gespräch. Und Jan hat eine richtig witzige, interessante, inspirierende Reise hinter sich. Und heute ist er Innovationsstratege und hilft Unternehmen, ja, über die Innovation Gap hinwegzukommen. Hat er ganz viele Tools und Methoden in seinem Koffer, ist ständig am eruieren, was da draußen geht, wie man die Welt besser machen kann, wie man die Unternehmen hilft, die nächste Stufe einzunehmen. Darüber wollen wir heute sprechen. Wir werden sicherlich auch noch sprechen über Design Thinking, ein, ja, riesiges Thema in seinem Leben. Und vielleicht über das ein oder andere Thema auch noch aus Jugendtagen. Herzlich willkommen, Jan, hier bei uns in Dresden.
Meine Güte, was wir heute alles ausgraben werden. Freue mich.
Du freust dich?
Freue mich, hier zu sein.
Super. Und der dritte im Bunde ist Andreas. Auch wieder schön, dass wir jetzt zu zweit heute mal wieder einen Podcast zusammen machen können.
Ja, war langsam Zeit, ne?
War langsam Zeit. Und ich glaube, dadurch, dass Jan diese Woche bei uns im Büro ist, haben wir gesagt, wir nutzen das. Wir nehmen uns die Zeit, um mit Jan mal ins Gespräch zu gehen und ja, so ein bisschen zu schürfen. Und da habe ich doch die erste Frage an dich, Jan. Und versuch mal so ein bisschen in dieses Thema reinzukommen. Und zwar, ja, du bist Innovationscoach heute. Irgendwann warst du mal Graffiti-Writer. Das ist eine lange Zeit. Gib mir mal so ein bisschen oder uns eine Kurzfassung, wie du da hingekommen bist.
Okay, Kurzfassung, Stichwort. Danke, dass du das gesagt hast. Genau, ihr wisst das ja, aber natürlich eure Zuhörer nicht. Wir haben ja direkt nach der Schule, anstatt alle zu studieren, erstmal gesagt, oh, lass uns doch erstmal Firmen gründen, weil wir schon viel Auftragsarbeit mit Graffiti gemacht haben zu Schulzeiten, immer alle miteinander. Und da hatte man die Kontakte schon in die Wirtschaft. Damals war es oft zu Clubbetreibern und Diskotheken. Naja, und daraus sind dann schnell erste Projekte geworden, weil die brauchten nicht nur Graffiti, die brauchten Webseiten. Genau, richtig. Ja, und irgendwie musste man sich dann damit beschäftigen. Tech-Affinität war immer da, zum Glück. Und irgendwie, das hat mich nie losgelassen, sozusagen Design und Tech. Und somit ging's los. Und dann irgendwie wurde daraus eine Agentur, ein kleines Designstudio. Wir waren so eine Mischform. Manche in Dresden kennen uns da bestimmt noch. Visuales hießen wir damals. Ja, und dann war es aber so, mich hat's dann schon noch ein bisschen in die Welt gezogen. Dresden war dann zu klein. Ja, und dann habe ich doch noch studiert. Weil ich habe dann über die Zeit gefunden, was mich doch wirklich interessiert. Und das ist interessant. Ihr kennt das bestimmt auch. Als Designer wird man immer aufs Design und auf den Hübschmacher und den Gestalter reduziert. Dabei ist man viel mehr als Designer. Das haben wir schon ganz früh gemerkt. Aber die haben uns damals nicht gestalten lassen, was wir gestalten wollten, nämlich Services und Geschäftsmodelle. Wir haben nämlich viel mit Kunden gesprochen und haben dann gemerkt, dass man da was tun könnte. Und dann bin ich nochmal zum Studieren gegangen und habe geguckt, wer lehrt denn sowas, der Services und Geschäftsmodelle aktiv gestaltet. Habe ich dann gefunden, dann habe ich Stationen gehabt in Berlin, an der Universität der Künste. Dann habe ich gedacht, jetzt kenne ich das zwar, noch einen tollen Professor Liebel, manche kennen den, hat mich sehr geprägt. Aber dann habe ich gedacht, also irgendwie immer noch, qua Ausbildung bin ich immer noch Designer auf dem Papier. Dann habe ich mal noch mich zum Trojanischen Pferd gemacht und habe nochmal ein Studium gemacht, BWL und VWL, so dass ich ganz anders daherkomme. Aber
und das hast du gehackt, oder, das Studium damals
schon? Das ist sehr gehackt, auch schon Richtung Design Thinking gehackt, genau. Tatsächlich, genau. Ja, und dann in der Zwischenzeit immer, weil es wurde alles nebenbei finanziert selber, ganz viel Arbeit in der Berliner Startup-Szene gemacht mit verschiedenen Startups. Und aber auch den Unternehmen, hatten noch ein paar Unternehmen aus unserer alten Studiozeit, die ich betreut habe, weil von irgendwas muss man nebenbei leben. Ja, und da ist dann das Interesse dafür entstanden, für Produktentwicklung und Innovation im Allgemeinen. Und dann irgendwann hat sich das auch ein Teaching entwickelt. Und dann bin ich im HPI gelandet, also Platten-Institut in Potsdam, wo ich die Teaching-Komponente mehr ausleben konnte.
Wo wir auch mal von dir eine ganz tolle Führung bekommen haben. Vielen Dank nochmal dafür.
Damals in der D-School.
Stimmt. D-School,
genau,
richtig.
Ja, genau. Ich erinnere mich. Ja, das ist schon auch eine Weile her. ja, und nebenbei die ganze Zeit Beratung versucht, Teams sozusagen in ihrem agilen Arbeiten besser zu unterstützen, was aber nicht so einfach ist an vielen Stellen. Das war der Kurzabriss von wie vielen Jahren? 20 Jahren, ich weiß nicht.
Das war jetzt ganz bündig.
Ja.
Ja. Und Da steigen wir nochmal ein, diesen Designbegriff, den würde ich ganz gerne nochmal mit auseinandernehmen, weil ich glaube, wir haben in Deutschland, unter Design verstehen wir halt immer irgendwie so visuelle Kreativität, da macht jemand ein Logo oder eine Broschüre, eine Website und es geht immer irgendwie um Gestaltung, visuelle Gestaltung und ich glaube, das ist so ein Stück weit auch der Fehler, vielleicht ist auch das, was du dann gemerkt hast, Design kann halt viel weitergehen, also Design ist eben nicht nur irgendwas schön machen oder funktional gestalten, sondern es kann halt viel mehr sein, du hast es schon gesagt, Prozessgestaltung und so weiter und so kommt man dann, glaube ich, auch schon zu dem Design Thinking Prozess, glaube ich. Und da auch vielleicht zu der Website, die du selber auch, das ist designthinking.net, wo du auch so verschiedene Fallstudien letzten Endes auch mal über Jahre, glaube ich, zusammengesammelt hast, was eigentlich alles so unter Design Thinking letzten Endes subsumiert wird und wofür Leute, Menschen Design Thinking auch einsetzen. Vielleicht kannst du dazu noch mal ein bisschen was sagen.
Gerne. Ich krieg das Originalzitat von Herbert Simon, so einem Nobelpreisträger, nicht mehr zusammen. Das war irgendwie sowas, seine höchste Definition von Design war irgendwie sowas, change existing states into preferred ones of the world, meinetwegen. Ja, also, aber ich weiß nicht mehr so ganz im Detail, wie das war. Aber es ist auf alle Fälle, das ist sozusagen die höchste Sichtweise und dadurch ist auch im Englischen der Designbegriff viel breiter gefasst, als wir das im Deutschen haben, wo der auch mit Gestaltung oft so gleichgesetzt wird. Dass man im Endeffekt von dem einen Zustand in den anderen kommt und was der Gestaltungsgegenstand ist, ist erstmal egal. Das heißt, eigentlich es ist auch manchmal problematisch im allgemeinen Diskurs, sind eigentlich alle Designer. Man kann nicht designen. Das sehen wir schön in der Politik. Und oder so Freilach Watzlawick, man kann nicht kommunizieren, so ist auch mit Design. Ja, also auch vom Finanzamt ein Formular ist halt, auch wenn es unbewusst gestaltet ist, ist gestaltet mit all den Konsequenzen, die dann sozusagen der Nutzer zu erleiden hat. Dementsprechend mischen sich sozusagen Designer, die einen gewissen Arbeitsethos haben, auch in Dinge ein, die ursprünglich nicht ihr Feld waren. Und historisch ist ja das Feld dann vielleicht Grafikdesign, vielleicht noch Produkt- und Industriedesign. Ursprünglich kam das ja sogar dann auch aus so Gebrauchsillustrationen noch weit davor und so. Und aber es gab so eine Evolution und es gibt immer mehr sozusagen. Weil wir in der Welt des künstlichen Leben, ja, Science of the Artificial, das ist auch der Titel dieses Buches von dem Herbert Simon, ist eigentlich alles bewusst gestaltet. In der Architektur, mittlerweile ist es ja dann generiert von Machine Learning Modellen. Wir wissen gar nicht, warum dann die Statik hält, ja, sowas. Und die sozusagen das bewusste Gestalten, egal welchen Gestaltungsgegenstands. Das ist sozusagen, was mich immer fasziniert hat und dementsprechend auch die verschiedenen Arten von Design, die dahinter stecken. Und das Höchste sozusagen, was jetzt im Design-Diskurs so diskutiert wird, ist immer dieses Systems-Design. Da gibt es aber auch viele sozusagen Schulen, die kommen gar nicht aus dem Design. Also es ist eine ganz, ganz andere Theorierichtung. Und was sich etabliert hat in den letzten Jahren, also das ist noch ganz neu und frisch, aber was sich etabliert hat in den letzten Jahren ist natürlich eben diese ganzen Prozessdesign-Geschichten, Service-Design, und dieses klassische Produktdesign, okay, das kennen wir, aber selbst das ist für viele Organisationen was relativ Neues und auch in Deutschland sozusagen, dass man es vom Nutzer her denkt und dass dann die Technologie in einigen Organisationen selbst jetzt noch neu, obwohl es eigentlich sehr alt ist und losging in den 70ern mit diesem ganzen Human Factors, mit der ganzen Human Factors Bewegung.
Beziehungsweise, da hat man auch schon mal drüber diskutiert, teilweise ja auch, kann man sagen, im Bauhaus, ne?
Die
ja
im Bauhaus schon, sowieso, ne? Wahnsinn. Also das ist ganz interessant. Also ich will das nicht zu episch ausführen, aber ich finde das immer ganz interessant. Also speziell, weil ihr schon Design Thinking angeteasert habt, dann sage ich es jetzt. Was mich immer ärgert, ist, dass sozusagen Design Thinking immer dargestellt wird als etwas, was aus Stanford in den USA kommt und wir müssen das jetzt anwenden, weil cool Stanford USA. Es ist so ein Quatsch, wenn man mal sich sozusagen den Designerly-Diskurs, wie Design Thinking entstanden ist, nicht den Manager-Diskurs anguckt. Der Manager-Diskurs verkürzt das immer so und sagt das so. Aber der Designerly, der beschäftigt sich damit natürlich viel weiter in die Vergangenheit. Und es ging los im Bauhaus, tatsächlich, und viele von den Arbeitsethiken oder dem Arbeitsethos und auch von der Philosophie wurde dann wegen den Nazis übertragen nach Chicago ans IIT, in dort Illinois Institute of Design. Und IIT bedeutet Illinois Institute of Technology, wo dann halt die ganzen Bauhausgrößen hin sind und dann natürlich auch in Chicago die ganzen Wolkenkratzer gebaut und Mies van der Rohe und so weiter. Und die Geschichte ist, dass dort Molnar zum Beispiel auch, und die Geschichte ist einfach, dass viele von den Leuten, die dann dort ausgebildet wurden und den Bauhausgeist weiterentwickelt haben in Chicago, dann natürlich sich verteilt haben in die USA. Manche sind auch im Valley gelandet, manche sind in anderen Teilen der USA gelandet. Und das ist dann, hat dann auch Einzug gehalten, also und alles sich beeinflusst in der Arbeitsweise von IDEO. IDEO wurde dann entdeckt entsprechend vom Hasso Plattner, der hat dann die D-Schools finanziert und dann kam das wieder zurück, also full circle sozusagen. Und ich finde es manchmal besser, sich auch auf die, auch den Stolz zu entwickeln, auf die Herkunften sozusagen zu beziehen, die wir auch beigesteuert haben. Mhm. Ja, also ein Teil Bauhaus steckt überall mit drin und ich habe das Gefühl, dass in den USA auch das viel mehr geehrt wird, unser Bauhauserbe und auch die Ulmer Schule, als das hier in Deutschland der Fall ist. Ja. Mhm. Ja. Das wollte ich anmerken, weil das ist mir echt immer so ein Herzensthema.
Das ist cool, dass wir jetzt schon mal so ein Herzensthema von dir mit in die Welt senden können.
Sehr mit unserem Podcast. Nee, ich fand das ja auch wichtig, ne, dass man das eben auch nochmal klar sagt, weil ich glaube, viele, ne, denken so ungefähr, ist ja oft so heutzutage, ne, dass man immer denkt, das ist irgendwas Neues, ne, und wenn man dann, ne, ich glaube, du bist ja auch so ein Fan, Jan, ne, glaube ich, du willst ja schon immer an die Wurzel ran, ne, und wenn man dann eben mal guckt, ne, auf was beruhten jetzt eigentlich diese Theorien in diesem tollen neuen, ne, Innovationsbuch oder, ne, eben Systemdesignbuch oder was auch immer, und dann merkst du halt oft, ja, dass die Wurzeln halt irgendein Prof in den 50ern, 60ern, 70ern gelegt hat und jetzt einfach jemand das wiederentdeckt hat, gedacht hat, hey, das ist da eigentlich schlau. Und das jetzt quasi so ein Stück weit, wie sagt man, alter Wein in neuen Schläuchen, ja, nochmal ein bisschen sein eigenes dazu gibt und dann sagt so, geil, ne? Ja,
passiert oft und ist auch okay, aber ich finde sozusagen für das Sense-Making besonders, es ist immer eine viel bessere Story zu sagen, hey, wir besinnen uns auf was schon mal da war, auch in Deutschland. Und das, wir freuen uns, dass das weiterentwickelt wurde in anderen Teilen der Welt. Und jetzt entwickeln wir es wieder weiter, anstatt zu sagen, lass uns kopieren, was die coolen Amis da machen in Stanford.
Mhm. Furchtbar. Wie sagt man so schön? Cargo Culture Science, ne?
Cargo-Kult, meinst du?
Ja, genau.
Das ist auch was Ähnliches. Das ist was Ähnliches, ja. Aber das ist ja... Egal. Punkt ist...
Rote Couches und Post-it-Notes anwenden.
Richtig, genau. Punkt ist, das hilft nicht. Es hilft, mal zurück zu den Ursprüngen zu gucken und auch stolz zu sein auf das, was man früher hatte und einfach das wiederbeleben.
Mhm. Ich hatte vorhin so ein bisschen rausgehört, vielleicht eine gewisse Kritik an der deutschen Innovationskultur im Sinne von den Nutzer so ein bisschen außen vor zu lassen oder nicht nur in Innovationskultur, sondern eher in der Designkultur. Erstmal so was hinzubringen, mal zu gucken, was kann die Technik alles und da kann ich noch den Knopf dran bauen und noch ein Feature rein und noch ein Feature rein.
3 PS rausholen.
Und noch was, 3 PS rausholen und nochmal zeigen, hey, ich kann die geilste Maschine bauen, aber die tut eigentlich gar nichts zur Sache, weil die hat so viele Funktionen, die keiner braucht. Mhm. Also dass wir uns nochmal so ein Stück weit auch zurückbesinnen, für wen machen wir das eigentlich? Machen wir das nur für uns, um zu zeigen, hey, ich bin der geilste Ingenieur und ich kann komplexe Maschinen bauen, oder gibt es ja am Ende einen Anwender, einen Nutzer, der vielleicht einen ganz anderen Job hat, den er lösen will mit dieser Maschine, mit diesem Gerät und was auch immer. Und da reichen vielleicht 2 kleine Knöpfchen und die haben schon dann alles irgendwie an Fulfillment sozusagen, was man irgendwie braucht.
Ja. Das kritische Feature-Set. Und die Frage, was ist die Frage dahinter?
Ron fragt, ob du, also dass er so rausgehört hat oder ob du das bestätigen kannst aus deinen vielleicht eigenen Erfahrungen oder Prozessen.
Ein Critical Feature Set.
Also wir hatten mal, eine Anekdote von uns kurz erzählen, ganz schnell nur. Klar. Wir hatten mal einen auch so, wollen wir, ne, oder anders kann ich das ja offen sagen, ne? Da haben wir tatsächlich mit dem Digital Innovation Playbook von Dark Horse gearbeitet. Ja, alles gut. Und witzig war, in diesem Startprozess, ne, für eben dieses, das war tatsächlich so angelegt als, ne, Produktinnovationsmarathon, so, ne, wie man es halt macht. Und man muss auch wieder sagen, auch der Klassiker, ne, sehr ingenieurgetrieben, ich glaube so roundabout 35 Leute und eine Frau, ja, so wirklich, also wirklich totaler Klassiker, ja. Und dann Witz war, als wir so ein bisschen auf die, ne, wir mussten ja, ne, ich sag mal Crashkurs, ne, wie du, weißt du, so Basics hinballern, ne, und erklären erstmal so zack, 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 ne, wie man anders denken kann und muss und bibabub. Und auf immer, ne, irgendwann, ich weiß nicht, bei welcher Übung, das war glaube ich am zweiten Tag oder am Ende des ersten Tages, keine Ahnung, platzte bei der Dame dann schon, ich sag mal, im positiven Effekt der Knoten, und aber wirklich, sie schrie es fast erleichternd in die Runde, ja, so, seht ihr, das sage ich euch seit Jahren, ihr immer mit eurem Feature-Fucking. Ne? Und wir dachten so, okay, krass, sie hat es kapiert, aber sie hat auch ganz schön Frust an der Stelle losgelassen, weil sie, wisst ihr, glücklich war, dass endlich mal einer von außen kommt und bestätigt, ey Leute, nur weil man es machen kann, ist es noch nie, dass es uns voranbringt oder dass man es machen sollte, sondern vielleicht wäre es ja cooler, ne, aus einem anderen Prozess heraus, einer anderen Brille heraus zu entscheiden, ne, welche neuen Features braucht, oder ne, wenn man dann, sind wir auch immer bei Interface und bla bla bla.
Ja, Wahnsinn. voll. Das Witzige ist, also ich habe das, den Begriff dafür habe ich gelernt bei einem, ich kann doch die Firma nennen, das ist eine coole Firma, die Firma Voith aus Baden-Württemberg, so ein großer Maschinenbauer, die machen so große Turbinen und Papiermaschinen und so. Mhm. Und dann habe ich den Begriff kennengelernt von ein paar findigen Ingenieuren, Happy Engineering. Die lachen dann immer so, die wissen das ja auch selber. Sagen, das ist doch Happy Engineering, das finden wir gut. So, und den liebe ich sehr, weil der das schön beschreibt. Und das ist so, es gibt da so ein Spektrum auch sozusagen in, ja, wir haben so ein Bias, weil wir sind stolz auf unser Ingenieurstum und eigentlich haben wir das auch vernachlässigt und ich finde, wir sollten das überhaupt nicht tun, um Himmels Willen, das hat auch dieses Land auch vorangebracht. Das Problem ist nur, wie gesagt, die Ausbildung. Also ich habe große Kritik an der Designausbildung, ich finde auch in der Ingenieursausbildung könnten mehr soziale Komponenten mit hin, weil auch sozusagen Sozialtechniken oder Technologien zu beherrschen ist was Gutes. Mhm. Das fehlt dann ganz oft und das holen wir dann eben entsprechend nach. Und da gibt es ein Spektrum an Leuten, manche, die mit denen resoniert das nicht so, weil die wissen, das wird jetzt meine Engineering-Komfortzone sozusagen stören. Weil ich mache auch gerne Happy Engineering und werde da in Ruhe gelassen und ich mache das auch einfach nur aus dem Spaß heraus und mir doch egal, ob es eine Anwendung findet. Das sind die wenigsten. Hm. Die meisten wollen ja auch einen Sinn im Leben haben und auch einen Wert schaffen für Kunden und auch sozusagen stolz auf das Produzierte sein. Weil der größte Waste ist ja was zu bauen, was die Welt nie braucht. So. Und dann gibt's so dazwischen einfach so vielleicht so eine unbewusste große Masse in der Normalverteilung und dann gibt's natürlich Leute, die da sehr bewusst sind und dann einfach nach Antworten suchen. Die finden das aber oft selber. Oft landen das dann bei Job to be done als Ansatz, weil das irgendwie sehr strukturiert ist mit der Grammatik und das resoniert mehr mit Ingenieuren als die bisschen offeneren Ansätze, die vielleicht irgendwie ein Soziologe oder irgendwie ein Ethnograph oder Anthropologe mitbringen würde. Mhm. Genau. Aber es ist definitiv ein Thema, das ist irgendwie kulturell, dass wir dazu neigen, das Ding lieber zu denken, anstatt erstmal zu überlegen, wie soll denn das Ding das Leben einer wie auch immer gearteten Zielgruppe verändern und von da aus dann zurückzubauen, basierend aus der Erfahrung des Lebenskontexts von diesem Nutzer, den Praktiken, die er hat, den Jobs, die er erledigen möchte, deswegen diese Job-to-be-done-Theorie, um dann zu überlegen, was ist denn dieses, was du erwähntest, Ron, dieses kritische Feature-Set, mit dem wir die Person schon zufriedenstellen können und von der wir aus dann auch später weiterentwickeln können, das pflegen können und mehr Features reinmachen können. Aber halt, wo wir an der richtigen Stelle anfangen. Also, deutsche Industriegeschichte, googelt's bitte. Siemens Xelibri. Ja, ihr könnt das bestimmt in die Shownotes machen. Das war der letzte Versuch von Siemens damals auf dem Handymarkt gegen die anderen Konkurrenten Nokia und Co. sozusagen Fuß zu fassen und sich durchzusetzen. Und dann haben sie, ich nehme an, ganz klassisch mit Fokusgruppen und so, sich überlegt, ja, lass uns doch das als ein Fashion-Item machen, weil auf technologischer Basis können wir eh nicht konkurrieren mit Nokia, damals so stark waren. Und lass uns dort dann so Sachen machen wie ein Handy mit Schminkspiegel oder als Fashion-Statement, was man in Mailand dann tragen kann, irgendwie sowas. Hilarious. Es ist so witzig, diese Handys. Die haben auch Seltenheitswert auf eBay. Also es ist großartig, die auch zu sozusagen mal zu.
Also die wurden auch schon dann gebaut und auch verkauft.
Das sind runkelige Eier. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Und die sind natürlich total gefloppt. Mag sein, dass in der Fokusgruppe ein paar Freaks dann gesagt haben, ja, vielleicht. Ne? Fokusgruppen haben auch als Research-Methode ganz eigene Probleme. Aber es ist Wahnsinn. Und das ist auch dieses sozusagen, das sind dann die verzweifelnden Versuche, vielleicht mal vom Menschen her zu denken, aber sich nicht genug mit der Lebenswelt auseinandersetzen oder mit den falschen Research-Methoden die Lebenswelt zu erfassen. Ist voll, wirklich, wirklich spannend. Das ist jetzt mal nur so ein Beispiel, was mir da einfällt.
Aber Jan, ne, wenn wir jetzt immer dabei sind, wie soll ich denn sagen, ne, du hast ja wirklich, ne, schon mit unzähligen Unternehmen, ne, Startups, DAX-Konzerne, ne, riesige KMUs, ne, national, international, also hast du ja wirklich, ne, und auch dein ganzer Research, ne, ich weiß damals noch beim HPI, ne, das für das Buch auch, ne, ich glaube, ihr habt ja wie hunderte Cases weltweit, ne, geguckt, euch angeguckt, oder? Also
weiß Menschen, wirklich, also Cases nicht so viel.
Ja, aber ne, ja. Genau, also ne, du hast ja wirklich dir eine riesige Expertise aufgebaut, ja, und eben wirklich, wie sagen Sie schön, ganz viele persönliche Belegebenen, ne, aus deinen eigenen Prozessen, ja. Und wir hören ja schon, ne, also selbst die erste Phase, ja, irgendwie, ich nenne es mal, ne, einen zielführenden, sinngebenden, sinnstiftenden, ja, Innovationsprozess zu etablieren, das ist ja schon trotz alledem, ja, immer noch eine Herausforderung an sich, in zumindest manchen Unternehmen. Ich denke, du hast doch ganz viele tolle Beispiele, ne, wo du sagst, ey, also zum Beispiel mir würde jetzt so einfallen, ne, Sennheiser macht, glaube ich, echt übelst viel richtig, ja, also ich würde sagen 97,5%. So, und da gibt es ganz immer noch andere, die uns einfallen, ja, aber es gibt eben auch noch genug, die, warum auch immer, das noch nie haben, ne, oder es gibt dann diese berühmten Beispiele, ne, wenn das vor uns Job to be Done erwähnt, Hilti, ne, ist so ein Klassiker inzwischen, ja, so. Und trotzdem ist es ja so, ne, dass ich glaube, du ja auch irgendwann auf deinem Weg, und das würde mich vielleicht nochmal interessieren, ne, du hast ja auch am Anfang einfach vor allen Dingen helfen wollen, ne, den Leuten zu zeigen, ey, ne, wenn ihr zielführender seid, weniger Ressourcen verbrennen wollt, erfolgreicher sein wollt, ne, schneller sein wollt, ne, dann müsst ihr eben euren Innovationsprozess im Idealfall so und so strukturieren, so und so bauen, ne, so und so durchführen. Ja, und Punkt. Ne, und eventuell dient die Expertin von außen dazu holen. Ich glaube, da könntest du stundenlang erzählen, ja. Und ich glaube aber, ne, in einigen unserer gar nicht so langen zurückliegenden Gespräche hast du ja dann aber mir ja auch nochmal quasi, oder wir haben uns beide, glaube ich, ne, weil ich dir auch von irgendwas erzählt hatte, wo es 5 Jahre gedauert hat, bis es dann endlich mal das Produkt auf den Markt geschafft hatte, haben wir ja generell erzählt, ja, genau das, ne, also das eine ist überhaupt, Innovationskultur in der Firma zu etablieren, Punkt. Aber ich glaube, die viel größere Hürde ist, ja, dass dann wirklich diese Innovationen irgendwann mal Marktreife bekommen und im Idealfall ja dann ja auch tatsächlich funktionieren und wirklich zur Transformation oder zu neuen Umsätzen, ne, zu neuen, ne, wir kennen das ja jetzt schön hier, ne, der Produktlebenszyklus, ne, mit Cash-Cow und dann, ne, und so weiter und so fort, ja, also wirklich ja beitragen, ne, so, und ich glaube, da hast du inzwischen ja auch, ne, ganz klar erkannt, woran es zum einen kulturell liegt oder, ne, wie man eben auch diesen Prozess vielleicht, ne, durch neue Methodiken, ne, ich glaube, da hat zum Beispiel Amplitude mit Northstar erwähnt, ne, wo quasi man schon eben ziemlich auch strategisch abprüfen kann, lohnt sich der Invest, ne, das jetzt voranzutreiben, das auszugründen oder wie auch immer oder nicht, ne? Und kannst du uns da noch ein bisschen oder da vielleicht auch für unsere lieben Hörer und Hörerinnen vielleicht einen kleinen Insight geben, ein paar Tipps, Hints, Impulse?
Meine Güte, das ist so ein Riesenfeld.
Ja, ja. Oder anders, dann machen wir es anders, warte. Ich komme jetzt zu Codify, ja, und sag, Mensch, Jungs und Mädels, ich habe da so eine Idee oder vielleicht habe ich auch keine Idee, ja? Und ich will jetzt möglichst, wie sagt man so schön, lean, würde ich jetzt agil und schnell zu einem ersten Prototypen kommen und am liebsten natürlich wissen, lohnt sich's danach, ne, einen Kredit aufzunehmen und das in Serienreife zu bekommen, ja oder nein? Okay, wie also wäre so der Codify-Prozess? Also, wie würdest du mich an die Hand nehmen?
Also ein Gründer sozusagen. Und der Gründer hat schon irgendwie eine Technologie,
oder auch so ein Inkubator-Typ aus dem Konzern was auch immer. Ja, oder okay. ist das ein Unterschied für dich?
Nein, also muss man gucken. Also interne und externe Gründer, die haben ein bisschen, also der interne hat ein Gehalt, der externe, der hat einen sogenannten Runway, nämlich solange bis Geld auf dem Konto alle ist, je nachdem, wo sein erste Finanzierungsrunde herkommt, meistens die Friends and Family. Ja. Und da muss man gucken, dass man gute Friends und gute Family hat. also wofür wir stehen, ja, also ich muss ehrlich sagen, ich muss auch ganz meine Denkschulen transparent machen, weil ich will nicht sagen, dass das der einzige Weg ist. Mhm. Ich habe da viel zu viel sozusagen gesehen und auch, das hat mich auch ein bisschen Demut gelehrt über die Jahre sozusagen, weil es gibt, du kannst auch eine Technologie pushen mit ganz viel Geld. Unser größter Kunde ist zum Beispiel so Rocktech, die viele unserer Ansätze nützen dort gar nichts, weil die ganz anders funktionieren. Da wird einfach Geld reingepumpt, was auch total Sinn macht, weil es ein Industrial-Scale-Startup ist. Das heißt, es kommt so auf Kontext drauf an. Es kommt auch so auf diesen sogenannten Industry-Clock-Speed an. Manche Industrien strehen schneller, dann musst du schneller was an den Start bringen. Bei manchen hast du richtig viel Zeit. Dementsprechend rede ich jetzt nur von einem Fall, wo sozusagen unser typischer Arbeitsansatz Sinn machen würde. Und um die Denkschule transparent zu machen, wir sind totale, logischerweise, Befürworter von Design Thinking und Lean Startup, weil das die beiden Ansätze methodisch sind, die so ein Etikett bekommen haben, die auch mit Büchern verbreitet sind, eine hohe Anhängerschaft haben und auch gut lehrbar sind. Und das ist übrigens das Gute, dass sozusagen das unternehmerische Denken und Handeln quasi kodifiziert wurde von so ein paar Vordenkern, also unser liebster Steve Blank da unter anderem. Und diese Kodifizierung dafür sorgt, dass man das jetzt zum einen lernen kann und dass es auch sozusagen ein bisschen eine Disziplin in das unternehmerische Handeln reinbringt. Und deswegen nutzen auch viele Startups gerne das. Es ist übrigens nicht so, dass die automatisch das können. Das ist immer so der Mythos, dass alle Berliner Startups zum Beispiel so arbeiten. Vergesst das. Die suchen alle selber nach Antworten. Und es gibt natürlich immer diese Ausnahmegründer und Talente, die so ticken,
Die richtig ticken schon mal so.
Die so ticken und von der Persönlichkeit so sind, wie das in diesen Büchern steht, was der Ansatz macht. Und die Ansätze kommen ja auch aus den Beobachtungen heraus. Die Bücher wurden ja geschrieben und so kodifiziert, unter anderem auch Lean Startup, weil halt bestimmte Gründer beobachtet wurden. Was haben die anders gemacht als die anderen, dass sie schneller vorangekommen sind?
Die haben einen Erfolg kreiert, der wurde beobachtet und daraus wurden Ableitungen getroffen.
Genau, das wurde dann quasi sozusagen in eine Rezeptform gegossen. Ja, also das ist auch immer ganz interessant, wo das herkommt. Das ist eigentlich auch eine Art quasi Empirie. Ne? So. Und jetzt ist das Interessante, ich habe zum Beispiel mit einem Gründer gearbeitet, ich kann auch seinen Namen nennen, da freut er sich. Hallo Dominik von Softgarden. Das ist eine E-Recruiting-Software. Und der war so einer, der hat so getickt. Der hat zum Beispiel immer so ein Motto gehabt, der hat das immer anders formuliert. Heute würde man sagen, wir machen ein In-Market-Experiment und bauen mal eine Fassade. Und der hat immer gesagt, hey, fake it till you make it. Wir zeigen jetzt erstmal den Kunden in einer PowerPoint-Präsentation, was die Software kann. Die kann das nicht. Meine Programmierer und sein damaliger Partner, der CTO, der ist dann immer aus dem Latschen gekippt. Das sollen wir jetzt bauen? Ja, ich hab's verkauft. Ja. Aber genau so, das ist sozusagen, also das ist eigentlich schon die Grundessenz von Lean Startup, ohne da jetzt zu tief reinzugehen. Aber so, es gibt diese berühmte Build-Measure-Learn-Schleife.
Ja.
Dort ist das noch ein bisschen mehr, du misst dann gegen eine Metrik und so was. Das hat der Dominik gar nicht gemacht. Der hat einfach eine Fassade gebaut, hat dann den Kunden damit konfrontiert, hat guckt, würden die das Portemonnaie zücken, wenn sie es machen, hat er gesagt, jetzt bauen wir es oder lohnt es sich zu bauen. Ja, ansonsten muss er noch zu mehr Kunden gehen, die Fassade auch zeigen. Super clever Herangehensweise. Und viele Gründer sind sich dessen gar nicht bewusst, dass sie das so machen. Das ist einfach ihre ganz natürliche Art, das zu tun. Ja, und jetzt ist das Tolle, zurück zu den Inkubatoren. Das kann man jetzt lernen. Und eigentlich muss ich sagen, viele große deutsche Unternehmen sind auch sehr gut und sind auch früh, haben damit angefangen. Wir erleben eigentlich eher so die zweite Welle davon, wo das jetzt ein bisschen gereift ist, weil die gemerkt haben, dass die Arbeitsweise gar nicht das Problem unbedingt ist, weil man kann tolle Teams zusammenstellen, die das machen und so arbeiten, aber dann sind eher die Organisationsstrukturen das Problem, wo wir dann das, was die erarbeiten, die zarten Pflänzchen, nennen das mal die anvalidierten Geschäftsideen, dass die dann von der Organisation schlecht aufgefangen werden können, weil sie vielleicht nicht zur Strategie passen oder weil vielleicht, ganz oft sind es auch politische Gründe, vielleicht das kannibalisieren würde mit bestimmten Bereichen, eine Business Unit und da irgend so ein Lokalfürst was dagegen hat. Also das sind so die Extrembeispiele. Aber ganz oft ist es auch einfach, dass dann kein Prozess besteht, sozusagen, wie man das skalieren kann. Also Scale-Up ist fast das größere Problem als die frühphasigen Sachen. Also wenn jetzt jemand zu uns kommt, das kann man eigentlich, da gibt's regelrechte Programme, 12, 13, 14 Wochen Inkubationsprogramme und dann noch später Acceleration länger. Das kommt auch wirklich ganz drauf an, wie komplex das ist, was gebaut wird. Die dann nach bestimmten Prozessen laufen, ich weiß nicht, ob das den Rahmen sprengt, wenn ich das erkläre. Also muss ich ja, glaube ich, nicht Design Thinking Lean Startup zu sehr erklären, oder? Also, wie das alles funktioniert. Fakt ist, dass immer mit dem Nutzer losgeht. Punkt.
Ich habe eine Frage in der Auseinandersetzung oder in Vorbereitung auf unseren Podcast, bin ich auf eine ganz spannende Erkenntnis, These, was auch immer von dir gestoßen. Und zwar hast du gesagt, warum kommen Menschen zu euch und wollen einen Innovationsprozess? Es gibt die einen, die wollen die wirkliche Innovation, vielleicht stehen sie mit dem Rücken zur Wand, müssen sich irgendwie weiterentwickeln, brauchen ein neues Produkt. Und die anderen wollen eher Innovatoren schaffen, also wollen sozusagen eigentlich die Menschen eher befähigen.
Naja, das hatte nichts mit dem Prozess zu tun, Ron. Das war eher so dieses, wenn Leute, also jetzt zu Codify zum Beispiel kommen und sagen, hey, lass uns mal meinetwegen hier an dem Projekt, das drängt, das Produkt ist unerfolgreich oder das ist ganz neu, wir müssen da was machen und der erste Schuss muss sitzen. Dann ist immer die Frage, mit welchem Team macht man das? Also sind in der Organisation schon Teams, die agil arbeiten und die das internalisiert haben, dieses menschenzentrische Experimente im Markt machen, Rapid Prototyping, also all die Prinzipien, die sozusagen unser Denken und Handeln leiten, um sozusagen schnell de-risking in Deutsch, wie kann man sagen, die Risiken zu minimieren, das Ding an den Markt zu bringen. Ja, also unser Motto ist ja immer, build the right it before you build it right. Ja? oder when they come, build it. Ja, also sozusagen, wir machen erstmal eine Fassade, gucken, ob die Leute eine Zahlungsbereitschaft haben. Und wenn das wirklich so ist, dann bauen wir das Ding wirklich. Und früher war ja das Alte, das, was wir eingangs erwähnt hatten, dieses when they come, build it and they will come. Das ist die alte deutsche Philosophie. So, genau, so. So, und dann kommen jetzt diese Kunden zu uns und sagen, es muss losgehen. Und dann sagen wir, okay, was hast du für ein Team? Und dann gucken wir natürlich auf die Sachen, genau auf das, was du sagst, Andreas. Teamdiversität. Und da rede ich jetzt nicht nur, also Mann, Frau, divers. Also ich rede von Neurodiversität. Ich rede von kulturellen, allen diesen ganzen Sachen. Ja. Und tatsächlich, da haben wir Riesenprobleme. Speziell der Mittelstand, auch sozusagen dann in den ländlichen Regionen. Das ist ein Riesenthema für die. Das ist eine. Das hast du schon mal oft nicht. Und dann ist es so, dass die diese Arbeitsweise nicht inhaliert haben. Und dadurch sagen wir, okay, cool, wir können das gerne machen. Aber wenn das jetzt, wenn der Schieberegler jetzt, ich nehme da mal so einen Schieberegler, volle Kante auf Innovation gestellt ist und da hinten das goldene Ei rauskommen muss, dann bitte brauchen wir ein Profiteam. Und dann können wir sozusagen zwei Leute von euch nehmen und dann müssen wir den Rest co-staffen mit Leuten, genau. Was ganz oft fehlt als Kompetenz sind die User Researcher, die Rapid Prototyper oder auch so Leute, die sozusagen hier diese ganzen Experimente durchführen, so Growth Hacker oder sowas. Das fehlt oft. Punkt. Und Venture Architects fehlen auch oft. Also Leute, die dann irgendwie, wir machen zwar die Business Cases erst später, nicht am Anfang, also wir schreiben nie einen Businessplan am Anfang, weil das ist Quatsch, aber dann später, wenn das anvalidiert ist, dann muss man den Business Case schreiben und muss zwischendrin auch immer mal Desk Research machen und sozusagen grob den Markt abschätzen. Mhm. Ja. Und das sind so die Venture Architects. Und das ist auch manchmal was, womit sich Unternehmen schwer tun, weil die können das nur für bestehende Märkte, aber nicht für neue, sozusagen. Ja, so. Genau, und das würde man dann co-staffen. Und dann sagen die aber, nee, das müssen unser Team machen, die müssen das lernen. Dann sage ich, okay, cool. Da müssen wir einen Schieberegler aber eigentlich erstmal aufmachen, ein wir lernen das erste Mal agil arbeiten Projekt, also volle Kante auf Innovatoren kreieren, nicht Innovationen kreieren, also nicht das goldene Ei kommt raus, sondern Menschen, die danach
die golden sind.
Die golden sind, genau. Und es sind oft übrigens auch immer, es gibt so tolle Menschen in Organisationen, die auch in sich Dinge tragen, die sie nur nicht
die man freiputzen
bis jetzt müssen. Richtig, die man freiputzen müssen, genau. So. Und dann ist aber so, dann kann man nicht so eine hohe Erwartungshaltung an das Projekt anlegen.
An das Projektergebnis. Genau.
Oder man macht erstmal vielleicht ein anderes Projekt, was sozusagen, wo nicht die Hütte so brennt, damit die in den Flow kommen. Ja, ja. Und dann auch danach macht man dieses. Richtig, ja. Genau. Oder wenn man es dann halt sozusagen den Schieberegeln in die Mitte stellt, also die Extremen sind wie gesagt Innovatoren kreieren versus Innovation kreieren, dann wenn du beides machst, dann hast du halt danach sozusagen halbgewalkt ein paar Leute, die auch methodisch das verstanden haben, aber dadurch, dass wir so wenig Reflexionszeit im Projekt hatten, weil der Druck des Prozess-Outcomes so groß war und das Team sich gar nicht entspannen kann, zu reflektieren, was machen wir eigentlich, peitscht man die dann durch, als Coach zum Beispiel, und dann kommt was Okayisches raus, hätte auch besser sein können,
aber kein Gold
mit einem anderen Team, aber es ist nicht das goldene Ei, was wir gehofft haben. Genau. Wobei ich sagen muss, oft selbst bei den Durchpeitsch-Sachen kommen trotzdem Sachen raus, wo die Organisation super happy schon sind. Das ist das Verrückte. Ja. Aber ist unser Anspruch dann fast höher als der Organisation. Aber die Teams merken manchmal, also es gibt immer eine Person oder zwei in den Teams, die dann merken, wir bleiben hier in unseren Ansprüchen zurück. Mhm. Weil, es gibt noch ein anderes Phänomen, was eine Organisation als neu empfindet, bedeutet nicht, dass es neu für die Welt ist. Mhm. Wir machen immer die Abstufung. Also wir haben immer die Abstufung von neu für uns, im Team, neu für die Organisation, weil oft hat die Organisation jemand schon mal das Gleiche versucht zu bauen und hätte man mal ein bisschen Archäologie betreiben können. Mhm. Deswegen gibt es ja auch immer dann diese Cameo-Appearances von alten Leuten, die dann, bevor das Team startet, sagt, damals hat das nicht geklappt, weil. Ja,
und es würde heute nicht funktionieren.
Richtig, es ist immer gut, erstmal zu gucken, das, was wir hier machen, bevor wir das Projekt starten, wurde es in der Organisation schon mal probiert und vor allem wurde es in der freien Welt schon gemacht. Ne? Also kennt ihr diese berühmten Graveyards von Google, ne? Alle Produkte, die es gekillt hat. Wir nennen das deshalb auch Picknick in the Graveyard. Ne? Okay, cool. Du musst erstmal ein Picknick auf dem Friedhof machen und mit den Leuten sprechen, die deine Idee schon mal probiert haben. Und ihr werdet staunen, wie sozusagen offenherzig ehemalige Gründer sind, die mit dem Ding gescheitert sind. Ja, wenn man die kontaktiert, anruft, die nehmen sich einen halben Nachmittag und reden mit dir darüber. Da hast du so viel gelernt, da musst du gar keinen eigenen User Research machen und keinen eigenen Desk Research. Mhm. Und es ist total verrückt, wie das vernachlässigt wird. Ja, also das wäre sozusagen der Start. Also da sind wir sozusagen bei neu fürs Team, neu für die Organisation. Vielleicht könntest du da schon mal abklären, ob das überhaupt was ist, wo man jetzt, worauf die Welt wartet. Dann gibt's neu für das Segment, also neu für die Category.
Ja. Branche.
Brauche ich jetzt noch eine neue Frischkäse-Schokolade-Mischung? Kannst du auch abklären. Dann neu für die Industry. Und dann zuletzt neu für die Welt. Und Das ist total verrückt, wie oft sozusagen das, was als Innovation bezeichnet wird in Organisationen, da muss man sich wieder darüber Gedanken machen, was ist für uns Innovation? Mhm. Eigentlich nur neu für die Organisation ist. Mhm. Noch nicht mal für die Industrie.
Spannend.
Ja, ist total verrückt.
Ja. Mega spannend. Mhm. Wie identifiziert ihr, was es dann schon in der Industrie gegeben hat? Also gerade wenn jetzt jemand schon mal was probiert hat und es ist aber dann auch schon relativ früh gescheitert, ist noch in irgendeiner Schublade zu finden als Konzeptpapier, vielleicht auch als Prototyp, aber findet man das dann
schon? Das ist schwer. Ja. Deswegen muss man ja sein Netz weit auswerfen und immer, das ist ja Schanzi. Ja. Andreas weiß ja ganz Menschen genau, richtig, wie das ist, wenn man einfach seinen Radar mal ganz offen hält. Mhm. Das hilft da sehr. Und größere Organisationen, die können sich das leisten, die haben das natürlich institutionalisiert mit ihrem Trend und Foresight.
Und natürlich auch eigene Archive, ne, die man eben auch nie unterschätzen darf. Ne?
Procter & Gamble hat so ein Haus, wie nennt man das, Archivar und Archäologen oder sowas. Ja, genau. Die haben auch so einen Raum.
Levi's hat das ja auch. Ne? Also gerade, man muss ja sagen, gerade bei den Konsumgütern, und ich würde es jetzt nochmal konkreter machen, also gerade bei Mode, ja, erleben wir jetzt ja schon seit gefühlt 20 Jahren, würde ich behaupten, ja, ohne das jetzt, ne, aber viel ja einfach nur, ne, dieses Zehren von dem Archiv. Mhm. Ne? Also es sind ja immer Remakes, ne, weil eben ist ja so, ne, die 80er kommen wieder, die 90er kommen wieder, die 2000er kommen wieder, ne, und dann gehen die einfach in ihre Archive, ne, und gucken, Mensch, was haben wir damals gemacht, machen vielleicht noch die Sohle neu oder den Colorway neu, beziehungsweise teilweise bringt ja die Produkte wirklich eins zu eins wie damals nochmal raus, ja, und die Scheiße fliegt, ja, so, also die zehren ja wahnsinnig von solchen Archiven, aber man glaubt's gar nicht, ne, wir wissen, hatten ja einmal auch hier, also oder anders, wir haben den Kunden viel betreut, aber einmal hatten wir auch dieses Vergnügen, dass der Alex, ne, Produktdesigner, passt ja hier, ne, tatsächlich zur Allianz nach München fahren durfte und die haben ja ihre Archive, das weiß man ja nicht, die haben ja eigentlich komplett, München ist ja unterkellert von der Allianz, ja, und der ist in einem dieser Keller gewesen, das waren 145 Quadratmeter großer Raum, musste natürlich auch wie immer vorher sein Handy abgeben, sein Tablet abgeben, durfte wirklich nur einen Bleistift und einen Block mit reinnehmen, ja, und das war's. Und dann haben die dem aber den ganzen Tag immerhin in diesem Raum gelassen. Er durfte da dann quasi sich angucken und tun, natürlich mit Handschuhen und Maske und was weiß ich. Und das war, im Prinzip ging es wirklich nur, jetzt halt fest, spannend, ein Raum, ne, wie gesagt, können wir jetzt nicht benennen, aber es ging tatsächlich um Corporate Culture, ja. Da hatten die einen Raum nur für dieses eine Ritual, dieses Ritus, was die seit eben inzwischen 70 Jahren vollführen und haben kleinlichst alles dazu archiviert, was sie haben. Ne?
Großartig. Also es ist toll, wenn eine Organisation sowas hat. Also das Archivierende ist das eine, aber das andere ist eben auch dieses sozusagen Menschen, die sich mit der Zukunft beschäftigen, die dann ihr Wissen externalisieren und dokumentieren irgendwo und zugänglich für andere machen. Mhm. Also das Berühmteste ist ja immer, dass viele Organisationen so Trendradar haben und oder Reports. Genau. Und oft lebt das in PowerPoints, aber immer so ein Problem. Deswegen gibt es ja da viel, viel bessere Möglichkeiten jetzt, ne?
Zum einen
das zu inszenieren generell, und erlebbar zu machen, auch für die Mitarbeiter, dass es nicht so abstrakt ist sozusagen aus dem Ganzen. So Design Fiction und all diese ganzen Sachen. Aber da will ich gar nicht rein. Mein Punkt ist, oft haben die Organisationen das Problem, dass dass in den Köpfen bestimmter Mitarbeiter, die sich da richtig drum kümmern, aber manchmal auch gar nicht vielleicht an der Machtposition sind oder vielleicht auch gar nicht in einer institutionalisierten Stelle sitzen, meinetwegen wie einer Foresight-Funktion oder so, dass das dort bei denen vorherrscht, aber es wird nicht in die Organisation diffundiert, möchte ich es mal nennen. Oder mal vielleicht ins Intranet, so, aber es gibt ganz andere, bessere Inszenierungsmöglichkeiten dafür und die, sozusagen dieses, wie schafft man das, dass man sozusagen das, was in der Welt draußen passiert, permanent in die Organisation reingibt, sodass es nie passiert wie in einem Workshop, den ein Bekannter von mir erlebt hat, mit einer großen Bank, 20, keine Ahnung, wann das war, 18 oder 19 oder so, dass dann die Mitarbeiter fragen, Entschuldigung, was ist denn ein Fintech mit einem Innovationsworkshop? Ja, genau. Das darf nicht passieren. Das darf einfach nicht passieren. Und dementsprechend gibt es halt Möglichkeiten sozusagen top-down, das zentral vielleicht gesteuert sozusagen, das sind die relevanten Suchfelder, Jagdgründe, wie auch immer die Unternehmen das nennen sozusagen, mit denen, in denen wir uns beschäftigen wollen. Also sind auch die Spielfelder, in denen ihr spielen sollt und dann daraus könnt ihr auch mal gucken, aber das ist nie on Strategy, da werden wir jetzt kein Geld dafür gegeben sozusagen, da drin zu spielen. Das zu definieren, aber dann eben auch einen Rückwärtsdiffusionsmechanismus zu haben, wenn die Menschen dann Experimente machen und in Innovationsprojekten arbeiten, ist jetzt egal, ob das im Kerngeschäft ist oder in irgendwelchen Transformationsprojekten oder gar sozusagen in den Extremspielfeldern, wo halt New Ventures gebaut werden. Ja, ich unterscheide immer die drei Spielfelder. Mhm. dass da den Teams eine Möglichkeit gegeben ist, das, was die im Markt lernen, die Insights, die generieren, also Insights, immer so eine überraschende Erkenntnis, eine Anomalie, die entdeckt haben. Boah, habt ihr gesehen, abgefahren, wie diese Kundengruppe sich verhält, die nutzen gar nicht unsere Software, sondern die haben sich selber was gebaut. Vielleicht können wir das für uns zunutze machen, ja. Dass das zurückgespiegelt wird an zumindest zu jenen Entscheidungsebenen, wo Strategie gemacht wird. Und das in einem permanenten sozusagen Rückkopplungsschleife. Und das ist gar nicht so einfach.
Nee, absolut nie. Also ich glaube, da gibt es ja mindestens aus meiner Sicht drei Fragen, die ich sofort habe. Ja? Also erstens, ne, was sind denn da die gängigen Tools? Also ist das nur irgendwie von Atlassian Confluence oder also wo wird das überhaupt reported? Ja, oder sind das eher dann doch wieder so klassische Wikis, ne? Corporate Wikis, was auch immer?
Da also ist eine Frage davor. Wer macht das überhaupt denn?
Das hat er gesagt. Also wir gehen davon aus, gibt er die Gruppe, die diesen Auftrag hat und tatsächlich ja, wie er schon sagt, ne, diese geilen Insights ja gewinnt. Also das ist ja schon mal klar, wir geben dafür Geld aus und deswegen ist es ja so wichtig. Ne?
Okay, die Leute haben wir.
Genau, die haben wir so.
Und wir haben die Teams. Die Teams bringen die Insights aus dem Feld.
Und dann ist auch die Frage, genau, wo werden sie aufbereitet, wie und genau wie du sagst und wie wird es wieder, ich denke, das ist Kulturritualisierung und wie kommen die eben nach oben oder wohin immer sie halt dann kommen müssen.
Ein Riesenthema.
Also dann wieder hier grüne Wiese. Wie sagt man so schön hier? Eigentlich, ich mag den Spruch überhaupt nicht, aber wir sagen mal, alle Möglichkeiten sind gegeben, Jan, ja? Budget, Ressourcen, unerschöpflich. Wie würde denn Codify In dann zu einem Kunden sagen, wir bauen das Setup so?
Okay, ich fange erstmal an, sozusagen dieses Bottom-up, sozusagen, weil wir sind immer quasi der Advokat der Teams. Also natürlich, am Ende sind wir der Advokat der Organisation.
Ja, klar. Ne?
Aber wir glauben, dass die Organisation nur eine Zukunftsfähigkeit hat, wenn es Entscheidungskompetenz und Autonomie zum Team gibt. Und natürlich beschäftigt man sich mit Management, muss auch denen das Leben leichter machen, aber alles dreht sich dann darum, dass das Team das haben kann. Das entlastet nämlich auch das Management, wenn Teams autonomer agieren. Da müssen die nicht immer Dinge entscheiden, die unentscheidbar sind.
Richtig. Na, so, oder, das muss man auch fairerweise sagen, wie oft haben wir das erlebt, dass dann doch irgendwie, ne, aufgrund von Kultur oder warum auch immer, ne, irgendwie das Management der Gründer oder wer auch immer, ja, der Vorstand, der Aufsichtsrat eine Entscheidung treffen möchte vielleicht sogar, obwohl es eben diese, ne, gut bezahlten Menschen in der Organisation gibt und diese Teams und die ja eigentlich bis dahin auch die gesamte Verantwortung und die Expertise aufgetragen haben, ne, und trotzdem die Grundentscheidung treffen ja dann oft noch die anderen, wo du eigentlich immer denkst, warum und wieso und auf welcher Grundlage und
genau, es gibt viele, es gibt ja auch Game of Thrones auf den solchen, also es gibt Familien Game of Thrones bei Familienunternehmen, es gibt Aufsichtsrat Game of Thrones, das sind dann ganz andere Dinge, die kann man schwer beeinflussen, aber wir gehen jetzt mal davon aus, dass es eigentlich ein gesundes Unternehmen ohne zu viel von dieser Politik oder es ist erkannt, dass die Politik schädlich ist und die wollen das gerne irgendwie sich professionalisieren auch. Fangen wir an von unten. Na, also was bringt man mit? Also es gibt ja total viele Projekte, die in Anführungsstrichen nichts laufen, also wo sozusagen gescheitert wird. Aber auch da wieder, das nur kurz angerissen für die Hörer, weil es bestimmt interessant ist. Ich liebe ja Amy Edmondsons Spektrum des Scheiterns. Ja, es gibt nämlich, sie nennt das Blameworthy und Praiseworthy Failure. Ja, also tadelnswertes Scheitern ist sozusagen nie auf den Prozess achten, keinen Bock haben.
Also rumschludern.
Rumschludern, genau. Und dann gibt's da irgendwie so eine Mittelabstufung und die dann auf einem anderen Ende des Spektrums ist lobenswertes Scheitern und das ist auf Basis von Hypothesen, Annahmen abtesten und Experimente dafür machen. Jetzt mal so grob gesagt. Also genau das, wofür was wir...
Und wie würde Google X sagen? Und dann noch den Mut haben, aber zu erkennen, ne, oder dieses Baby, sage ich mal, selber zu töten. Und ich weiß nicht, ob du weißt, das ganz stimmt, ne? Und die haben ja, die hatten ja auch dieses Problem, ne? Dass sie gemerkt haben, scheiße, die Leute haben eigentlich schon kapiert, ne, dass es keinen Sinn macht, Google Glass weiterzuentwickeln. Wir versenken hier aber trotzdem noch Millionen. Und weißt du, die waren dann so, ich finde es schon schlau, die haben eine Failure-Prämie ausgeschrieben. Die haben gesagt, okay, wenn das Team, ne, erkennt, zum richtigen Zeitpunkt, möglichst früh, lass es uns, ne, kill your darlings, haben die dir eine Prämie gezahlt. Ja.
Und das ist super, also dieses Zelebrieren sozusagen von praiseworthy failure. Ja, also ich betone das so, weil mit diesem ganzen Design-Thinking-Hype gibt's auch, haben wir das erlebt, in größeren Organisationen, es gibt auch Menschen, die nutzen das für sich. Die korrumpieren sozusagen die agilen Ansätze und tun die für sich einsetzen und sagen dann, wenn sie irgendwie schludrig waren, hey, relax, fail fast, fail early. Ja. War nie so gemeint. Das ist Blameworthy-Fail. Ja? Wir reden von Praiseworthy-Fail. Dann zeig mir die Evidenz. Zeige mir, was hast du getan? Was war dein Experiment? Oder welchen User Research hast du gemacht? Zeig mir deine Daten. Wie bist du dann, wie hast du die synthetisiert? Wo sind sie dokumentiert? Und da kommen wir jetzt wieder zu der Ursprungsfrage, nämlich wie dieser Informationsaustausch funktioniert, auch für Strategieentwicklung und so. Wenn das Team praiseworthy gefailed ist und vielleicht das Projekt killen musste, aber es hat total viel gelernt und hat dann sozusagen gut Kunden segmentiert, die auch andere Teams sich zunutze machen können, dann ist das ja dokumentiert. Das lebt, diese Artefakte, nennen wir das immer, Design-Artefakte oder Research-Artefakte, die leben dann halt in verschiedenen Plätzen. Also Miro ist gar nicht so schlecht, ist natürlich von der Durchsuchbarkeit nicht so super gut, aber immerhin. Aber es gibt mittlerweile auch so richtig zum Teil handgemachte von größeren Organisationen, die es leisten können, sogenannte Research Repositories. Das ist dann oft eine Funktion in der Organisation verantwortlich, die heißen Research Ops, manchmal auch Design Ops. Man kennt das, es ist so ähnlich, DevOps gibt es ja schon länger. Manchmal auch Product Ops, das kommt ein bisschen drauf an, was für eine Kultur dort herrscht und wie die sich auch, wie die sich selber sehen, weil eigentlich Produktkultur und Designkultur ist eigentlich so überschneidend, aber trotzdem sind so unterschiedliche Communities, was verrückt ist. So, und die bauen dann eigene Softwarelösungen, wo die das strukturiert ablegen und dann kann man das abfragen.
Weil es
dann
finden das andere. Kein White Label Tool gibt, richtig?
Es gibt White Label Tools. Also wir arbeiten zum Beispiel viel, kann ich Werbung machen
hier im Podcast? Ja, unbedingt.
Also Notion lieben wir ja sowieso. Ja, da kannst du dein eigenes Repository bauen und das ist dann auch sehr flexibel, weil du deine Datenbankstrukturen dir selber bauen kannst. Aber es gibt ja natürlich auch schon fertige Tools, wie zum Beispiel Dovetail oder sowas. Das ist wirklich gut. Das ist aber natürlich, hast du immer diesen Vendor-Login, heißt das, ne? Genau, wo man dann sozusagen aus dem Tool schlecht rauskommt. Aber es ist schon krass, was es mittlerweile für Sachen gibt. Die autotranskribieren dir und dann hast du das Transkript und dann kannst du das verschlagworten und dann springst du dahin zurück. So, mit all diesen Sachen, also das guckt sich Management natürlich nie an, außer es bohrt mal nach und sagt, mit welchem Ansatz habt ihr die Daten überhaupt generiert? Denn das ist auch sowas, diese Data Literacy, also die Fähigkeit, Daten lesen zu können, die ist ja schon schwierig sozusagen für quantitative Daten, wo jetzt die alten Industrien nachziehen. Aber wir haben so einen Fetisch mit den sogenannten Big Data, dass wir immer vergessen, dass das Thick Data, also sozusagen in die Tiefe, sozusagen die User Research Daten, die uns eher das
Qualitative,
das Warum sozusagen erläutern und nicht sozusagen irgendwelche Verhaltensmuster oder so, die wir dann aus den Quantdaten rauslesen können, dass wir gar nicht wissen, wie man die erhebt und liest und wie man damit umgeht. Und das ist auch ein großer Teil unserer Arbeit, auch Entscheidungsträgern sozusagen dort Hilfe zu geben und auch denen helfen, das lesen zu können und ihre Teams lesen zu können, weil die präsentieren ganz andere Artefakte, die präsentieren eben nicht irgendeine Regressionstabelle oder weiß der Geier, irgendwas, die präsentieren dann meinetwegen eine Persona, meinetwegen geclusterte und priorisierte Jobs to be done, wobei das eigentlich auch, wenn es gut gemacht ist, auch mit Quant ist dann sozusagen. Oder die präsentieren meinetwegen ein Experimentergebnis und das Experiment ist total verrückt, sozusagen selbst gestaltet, ja, nicht von der Stange. Und da muss man sich dann auch dessen bewusst sein, wo gibt's vielleicht sozusagen in dem Experimentdesign Fehler und das Team, genau, weil man so verschiedene Biases hat, ja. Und das ist spannend. Also dort ist wahnsinnig viel Potenzial, was einfach vergeben wird. Und wenn man sozusagen diesen tiefen Research nicht gut macht, dann kann man auch nicht die richtigen Fragen an die Big Data stellen. Das ist immer das Problem. Also alle Leute, die sich mit großen Datenmengen beschäftigen, die wissen das. Das ist die wollen immer wissen, wie kann man nochmal die richtigen Fragen stellen? Die beschäftigen sich auch immer mit diesen Ansätzen. Super interessant. So, und warum sage ich das jetzt alles? Weil das dann jetzt liegt, das liegt jetzt vor in irgendwelchen Artefakten. Das liegt jetzt vor da in einer Notion-Datenbank. Das liegt vor vielleicht als eine zusammengefasste Person. Das liegt vor als ein Job-to-be-done-Liste, die vielleicht auch priorisiert ist. Und jetzt kann man das den anderen Teams zugänglich machen. Auf irgendeine Art. Und man kann auch sozusagen daraus lernen, aus diesem Marktfeedback. Und muss das irgendwie hoch ins Management spielen. Und die müssen das irgendwann sozusagen zusammenfassen, weil wenn die jetzt gelernt haben, dass zum Beispiel das eine Segment, auf das man sich konzentrieren wollte, um vielleicht eine neue Produkterweiterung sozusagen zu lancieren, dass die gar nicht dran interessiert sind, dann können die das ja aufnehmen in ihre Suchfelder. Ja? Also die Esther Gunsen und Thomas haben ein ziemlich tolles Buch geschrieben, das The Corporate Startup, und das neue ist das Innovation Accounting Buch. Die nennen das immer Innovation Thesis. Ja, also sozusagen wie ein Investment Thesis, die ein Venture Capitalist hat, der sich überlegt, ich investiere in die Bereiche Robotics, Machine Learning und noch was anderes, aber nicht in soziale Netzwerke. Yeah. Ja. Also das ist dieses, da rein investiere ich und da rein nicht. Und warum? Weil ich habe mir diese Gedanken gemacht. Ich habe sozusagen mich mit der Zukunft beschäftigt. Ich glaube, das ist die plausibelste Zukunft. Und dann aber bringt er noch seine eigene Haltung mit rein und sagt, das ist die Zukunft, die ich sehen möchte in der Welt. Und deswegen pushe ich die auch, unterstütze ich die. So. Und genauso kann eine Organisation das auch machen. Das ist dann die Innovation Thesis. Und die wird jetzt beeinflusst von dem, was das Team zurückbringt an Markterkenntnissen, weil man dann merkt, da lag man vielleicht ein bisschen falsch oder müssen wir ein Stückchen nachjustieren. Wir dann investieren wir vielleicht doch nicht in diese oder da ist vielleicht nicht das Segment, das wir mehr reingehen wollen, sondern mehr das, und da ändern wir auch das Spielfeld. Und ich rede immer von Spielfeld, weil ich finde da wieder, ich bringe da mal ein bisschen, weil ich so über die Denkschulen rede, ja, noch eine andere Dame, die wir sehr bewundern und die uns beeinflusst hat, ist Rita Gunter-McGrath, eine Management-Vordenkerin von der Columbia University in New York. Und die redet nicht von Industriegrenzen, also und Industrien, und das machen wir immer, wir schielen auf den Wettbewerb, sondern die redet von Arenen. Mhm. Also die Arena ist das viel weiter gefasstes, man guckt nämlich über die Industriegrenze hinaus, weil nämlich ganz, ganz oft die Disruption ja aus einer anderen Industrie kommt, die du gar nicht beobachtest. Du schielst auf den Wettbewerb, bist abgelenkt, auf einmal zack, bist du weg. Mhm. Weil auf einmal sich die Praktiken ändern der Menschen und die eine ganz andere Lösung nutzen, also die bohren nicht mehr die Lasern zum Beispiel, ja. Hätte man vorher sich die Arena des, wie Laser sich entwickeln, sozusagen angucken können, ja. Und deswegen ist halt so wichtig, immer dieses Marktfeedback zu bekommen, zu gucken, welche Praktiken auch Menschen haben, weil dann kann ich meine Investment Thesis oder die Innovation Thesis entsprechend anpassen. Das wäre jetzt eine Art, das sozusagen zu machen. Ja. Punkt.
Und jetzt ist es aber so, ja, ne, also ich finde, eine Sache kommt ja klar raus, dass eben dieses Feld, das braucht Tiefe, es braucht trotzdem Zeit. Natürlich, ne, je nachdem, wie weit die Teams sind, kann man Sprints machen und so weiter. Man sieht ja, es ist ja eigentlich auch keine Eintagsfliege, sondern es gehört eigentlich, ne, fest etabliert in die Kultur und, ne, auch entsprechend mit den nötigen Ressourcen, ne, was alles das bedeutet. Ne. Und heißt ja aber wiederum, ne, auch, dass ihr ja als Codify, ne, im Endeffekt ja auch nur eine gewisse Anzahl von Kunden und Prozessen begleiten könnt. Mhm. Und meistens sind das eben ja dann auch nie die Sprints von 24 Stunden, 48 Stunden eine Woche, sondern sind ja eher dann gleich mal 2, 3, 4, 5 Jahre, je nachdem, ne, wie eben auch die Zyklen sind.
Wenn wir das, wenn die Chance bekommen, ja.
Genau, und ich glaube, das habt ihr ja auch für euch erkannt und mit eurem Wollen habt ihr ein Stück weit jetzt entschieden, na, wie können wir das aber hinkriegen, dass jetzt schneller, ne, mehr Leute in diese Qualität wachsen, ne, und irgendwie dieses Wissen anwenden. Mhm. Und da habe ich gehört, startet nächste Woche ein ganz, auch von euch, ein Prototyp, eine Beta-Version von dem Innovation System Design, ne?
Oder richtig, Design. Ja, genau.
Und kannst du da nochmal kurz was dazu sagen?
Ja, klar, total gerne.
Werbung in eigener Sache.
Okay, danke, dass ihr mir die Chance dafür gebt. Gut, ja. Also, bevor ich sozusagen kurz sage, was das ist, ganz kurz noch zu dem Hintergrund, weil es immer interessant, wie das eigentlich entstanden ist. Kultur kann man nicht direkt beeinflussen. Sondern immer nur über Bande spielen. Ich treibe das sogar immer so weit, aber mehr als Provokation, dass ich sage, Kultur ist so der Schatten eines Systems. Ja?
Da denke ich an deinen Spruch im Sticker-Set. Structure eats
Culture for breakfast. Genau. Mhm. Genau. Und dementsprechend, wenn du sozusagen die Incentivierungen änderst, wenn du änderst, wie das Organisationsdesign konfiguriert ist, wenn du Entscheidungsstrukturen, Innovation Governance veränderst und so weiter, dann wirst du die Verhaltensweisen, die du gerne mehr sehen möchtest in der Organisation, dadurch evozieren. Und dadurch verändert sich dann auch die Kultur und das berühmte Mindset. Also ich finde das super übergriffig zu sagen, wir müssen das Mindset der Menschen ändern. Ja. Wie soll denn das gehen? Ja, irgendwie per Verpflanzung?
Reprogrammierung der Festplatte.
Ja, also das ist für mich ein bisschen problematische Sache.
Das ist wie wenn eine Agentur sagt, wir müssen unsere Kunden erziehen. Das mag ich auch mal sehr, diesen Spruch.
Ja, also, ja, genau. So, jetzt ist halt das Ding, da aber sehr, sehr oft noch die Meinung vorherrscht, man könne jetzt irgendwie ein Kulturveränderungs-, oft heißt es kulturelle Transformation oder sowas, Programm machen, wo man einfach nur Leute zum Training schickt und danach wird schon alles gut. Es ist super schwierig. Da bin ich zunehmend frustrierter geworden über die Jahre tatsächlich. Mhm. Weil es ist so, also die Trainings sind was Tolles und die haben auch einen Impact, aber nur da wieder aus dem Nähkästchen geplaudert. Nichts ist schlimmer als so ein verfrühtes Premature Scaling, gibt's ja bei Startups, und es gibt auch Premature Training Scaling in Organisationen. nichts ist schlimmer als verfrühtes Hochskalieren von Trainings und meinetwegen 500 oder 1000 Leute durchzuschleusen, meinetwegen durch Design Thinking, Lean Startup, was auch immer Training. Und dann ist die Gesamtorganisation überhaupt nie vorbereitet und erst recht nicht die ganzen Entscheider und Projektsponsoren, die dann die Arbeitsweise ja unterstützen müssten und auch anders entscheiden müssten. Und selbst wenn man die auch durch ein Training jagt, selbst dann haben die wieder Incentivierungskonflikte, weil ja sozusagen da wieder, also das levelt sich so hoch sozusagen, das ist eine ganze Kette an, eine kausale Kette. So. Und mich hat das so frustriert, dass ich gedacht habe, boah, eigentlich, also wenn man, du kannst ja ein Top-Team, was richtig schon Erfolge gefeiert hat, verpflanzen in eine Organisation, die eben halt Command Control ist und das Team wird nicht performen. So, und das heißt, eigentlich muss man immer zeitgleich zu dem Training an der Organisation was mitbauen oder sozusagen den Weg bereiten, das Umfeld kreieren, damit die ersten Projekte dann auch gut funktionieren. Und das Innovation System Design, habe ich kurz ausgeholt, ist mein Versuch, jene Entscheider und jene Leute, die verantwortlich sind für eben genau diese Themen, also die richtige Umgebung für Innovatoren bauen, den Space kreieren für sie, ja, den psychologischen, aber auch den physischen und den strukturellen, dass ich denen helfe, sozusagen Abkürzung zu nehmen. Ja. Abkürzung ist vielleicht das richtige Wort. Mhm. Weil auch da ist es ganz oft so, viele haben ihre Karriere gemacht im Kerngeschäft, in Operations und sind dann in einer Innovatorenrolle. Also das ist wirklich vielleicht die Hälfte, die wir kennen. Und die haben jetzt nicht nochmal irgendwie ein Innovations-MBA gemacht, sondern vielleicht nur einen normalen oder irgendwas. Sie sind vielleicht Ingenieure oder irgendwas anderes. Und denen so eine Druckbetankung zu geben zu diesem Thema, die aber natürlich nicht so tief gehen kann, dass das alle ihre Probleme löst, aber dass sie wissen, wo sie dann hingucken müssen, welchen Denkschulen, zumindest die wir, den wir folgen, die wir ausgefiltert haben, das ist eine sehr persönliche Kuration, das ganze Programm. Dafür habe ich das Programm geschaffen, weil ich mir überlegt habe, also wir sind eine kleine Boutique, ja, also, wir haben immer das Thema sozusagen, das ist genau wie du sagst, wenn wir einen größeren Klienten haben, ne, dann sind wir dicht. Und dann arbeiten wir mit dem und machen nebenbei eben noch so kleine Sachen, eben so kleine Trainingsformate und das ist es. Aber wie kann ich sozusagen das potenzieren und Menschen helfen, sozusagen an den richtigen Stellen zu gucken, die richtigen Fragen zu stellen, sodass die wirksamer werden in Organisationen? 1, 2, 3. Und das ist mein Versuch. Beta-Kurs startet nächste Woche. Meine Güte. Ich bin gespannt. Shoutout zu allen, die da mitmachen. Ihr seid die Besten.
Ich fand von dir, Jan, das Wort Druckbetankung sehr schön. Ich finde das auch eine schöne Überleitung zum Ende unseres Podcasts. Das war eine richtig geile Druckbetankung zum Thema Design Thinking, Innovation in Unternehmen. Ich glaube, wir müssen sogar noch einen zweiten Podcast machen, um vielleicht irgendwann noch mehr in die Tiefe reinzugehen. Es hat mir richtig viel Spaß gemacht, mit dir immer hier so zu plaudern, zu merken, was da auch bei dir an Knowledge da ist, wen du alles zitieren kannst. Genau. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Danke für die Einladung.
Ich freue mich jetzt schon auf die Reaktion von unseren Hörenden da draußen, was die vielleicht auch an Fragen zu uns zurückspielen. Genau.
Und ich schließe mich natürlich an, ne, und stapel das und würde aber gerne den Ausklang noch nutzen, Jan, weil du hattest eine schöne Idee gepitcht und ich würde es jetzt hier einfach mal auch nochmal aufgreifen. Du hattest unter anderem auch mit unserem Freund, ne, Christian Scheibe von Digitalwert gesprochen und so weiter und so fort. Und eigentlich sagst du ja, ne, der Kurs, den du jetzt, den wir gerade erwähnt haben, ne, der setzt ja gewisse Dinge schon voraus, ne, ja. Dass man eine gewisse Schule und, ne, auch praktisch und theoretisch ja schon mitbringt.
Man schon agil arbeitet.
Genau, und da hast du ja die Idee oder die Vermutung auch, ne, dass vielleicht gerade hier auch im Raum Dresden-Sachsen, ist wahrscheinlich auch genug Leute gibt, für die es spannend ist, aber die vielleicht sogar die Stufe vorher erstmal bräuchten, um überhaupt dann bei diesem Kurs mitmachen zu können. Und kannst du den nochmal kurz umreißen, weil da können wir ja gerne hier, ne, mal reinhören, ja, ob es ein Interesse gäbe und wir können auch sagen, wie viel sollten Minimum teilnehmen? 5 Leute, 10 Leute, was denkst du?
Können wir machen. Also es geht noch nicht mal darum, dass die dann sich qualifizieren, teilzunehmen. Es geht auch darum, dass sozusagen der andere Kurs eher für größere Organisationen ab 5000 Mitarbeiter.
Das ist ja auch nochmal ein guter Hinweis.
Ne? Richtig, man kann zwar trotzdem auch Dinge ableiten, wenn man ein kleiner das Unternehmen ist, aber das ist so das eine. Aber das andere ist vor allem wirklich dieses, ja, ich habe ja immer noch die Verbindung zu Dresden und zu Sachsen, logischerweise, und auch zur TU. Ich bin in der TU quasi aufgewachsen, weil das mein Spielplatz war. Und wir haben ein Riesenherz für Ingenieure. Und ich finde das immer so schade. Wir haben so viel Potenzial in Deutschland, aber auch in Dresden. Es ist Wahnsinn, was hier alles gemacht und erfunden wird. Auch Zeiss, was die hier machen, das ist so abgefahren. Ich sage noch Stichwort Organoide. Aber egal, so. Jedenfalls, was mein Punkt ist der folgende. Ich überlege mir so, weil ich das spüre mit all meinen Dresdner Kontakten jetzt, dass die Themen hier mehr ankommen. Das dauert noch ein bisschen länger, bis das ins Tal hier kommt, die Themen. Ja. Und jetzt ist das da. Und ich denke da manchmal, hey, ich habe so Bock, manchmal auch in der alten Heimat zu wirken. Wenn das jetzt so weit ist und man das machen könnte, warum nicht? Und wir haben allen so ein Format, das heißt Lean Innovation Crash Course. Da simuliert man sozusagen die Kreation eines neuen Geschäftsmodells komprimiert in einer Woche. Das ist eben diese Druckbetankung. Und am tollsten ist es meinetwegen mit 15 Leuten, können auch 20 Leute sein. Macht super Spaß, ist super praktisch, super hands-on. Und ist eine super Basis dafür. Ja, also
wird jetzt noch zur Werbeshow am Ende. Wir sagen super, hier Einladung. Ja, Codify und Chromatics fragen euch da draußen, habt ihr Bock auf einen Innovation Crash Course?
Und Werner Hauptmann, Straße 3
wird genau, das stattfinden. Genau, Raum haben wir schon dafür. Mentoren haben wir auch dafür. Ne? Du, ich weiß, müssen wir mal bei Jan in den Kalender gucken. Ich würde mal sagen, nie Q4, sondern eher Q1. Ne? Q1
wahrscheinlich,
ja. Also gut, hier, wir sagen schon mal Q1 2024. Ist ja immer schön, ne? Im neuen Jahr mit was zu starten. Vielleicht habt ihr Vorsätze. Überlegt mal, hört man euch rein, sprecht gern mit euren Human Resources oder wer auch immer bei euch für Weiterbildung und Talentmanagement zuständig ist. Und ihr habt es gehört, wenn wir 15, 20 Leute zusammenkriegen, starten wir nächstes Jahr in Dresden exklusiv die erste Lean Innovation Crash Course Challenge hier. Und ihr werdet in einer Woche Druckbetankung zu absoluten Pros. Also,
es ist der Anfang. Aber es ist
auch, ist gemacht.
Anfang zum Pro.
Vielen Dank, ihr Lieben, da draußen wie hier im Raum. Es hat viel Spaß gemacht. Bis bald. Das war der Chromatics Playground Podcast hier aus Dresden. Ciao, ciao.
Danke, ciao.
Tschüss. Ciao.